Ja, als Angela mich fragte, den Predigtdienst für diesen Sonntag zu übernehmen, da dachte ich erstmal, was machen wir denn da? Die Predigtreihe, die wir vormals hatten, ist irgendwie zu Ende gewesen. Und der erste Blick geht dann immer in die Losungen und da sah ich Israel-Sonntag und dachte mir, ich weiß gar nicht, ob wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten hier einen Israel-Sonntag hatten. Aber vielleicht war ich auch nicht da. Und mir kam die Idee, dieses Thema einmal aufzugreifen. Und ich denke, wenn wir an die letzte Woche gerade denken, ist es vielleicht auch gut, uns als Gemeinde an diesem Thema, ich will nicht sagen abzuarbeiten, aber dieses Thema aufzugreifen. Und bei diesem Stichwort Israel, da kommen uns sicherlich viele Gedanken, viele Assoziationen, die man nicht einfach nur so zur Seite schieben kann. Da ist einmal der lange Schatten des Nationalsozialismus, der uns immer wieder einholt und der auf jeden Fall zu einem Nachdenken immer wieder über das Verhältnis zwischen Juden und Christen, zwischen Juden und dem deutschen Volk aufruft. Da sind tagesaktuelle Ereignisse wie die Holocaust-Bemerkung des Palästinenser-Präsidenten Abbas und natürlich auch der Umgang unseres Bundeskanzlers Scholz damit, der doch viele Politiker, viele Kommentatoren zu Äußerungen genötigt hat. Da ist der 50. Jahrestag des Attentats auf israelische Sportler in diesen Tagen, der auch die fragwürdige Aufarbeitung, der Umgang mit den Opfern bzw. den Angehörigen der Opfer mit sich gebracht hat. Da ist aber auch der Dialog, Veranstaltungen, so wie wir es eben gehört haben, in unserem Volk, der auf vielfältige Weise, vor allen Dingen auch von Menschen, die im Ehrenamt tätig sind, geleistet wird und der das Bemühen um Aussöhnung, um Verständigung, um Dialog immer wieder mit sich bringt. Auch bei uns im Bund, wir haben die Dienste in Israel, wo Jugendliche in Israel selber an Behinderten, an älteren Menschen Dienste vollziehen. Da ist Aktion Sühnezeichen, was bekannt ist. Alles das sind Themen, all das sind Organisationen auch, die sich dieser Fragestellung annimmt. Und da ist nicht zuletzt auch die biblische Auseinandersetzung im Neuen Testament um das verrechte Verständnis des jüdisch-christlichen Verhältnisses. Wir hören da eine Vielzahl von Stimmen, manchmal ganz offensiv, manchmal ganz unterschwellig und nur in Nebensätzen. Je mehr man sich mit der Thematik Juden und Christen im Neuen Testament auseinandersetzt, desto komplexer und manchmal auch unübersichtlicher wird es. So gilt es nicht nur die theologische Perspektive der Aussagen zum Judentum zu berücksichtigen, sondern auch historische Prozesse und Ereignisse, die in Texte hineinwirken. Aussagen wie die Forderung der jüdischen Menge aus der Passionsgeschichte bei Matthäus, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, oder in dem Johannesevangelium, das Heil kommt von den Juden, wecken zum Beispiel ganz unterschiedliche Assoziationen und bedürfen eines intensiven Diskurses. Der Text, dem wir uns heute zuwenden wollen, könnte als eine Programmansage Jesu über seinem Wirken verstanden werden. Wir finden sie zu Beginn der Bergpredigt, die ja häufig auch als Regierungserklärung des Reiches Gottes verstanden wird. Dabei können Regierungserklärungen ja ganz unterschiedlich ausfallen. Sachorientierung oder Personenorientierung sind zwei wesentliche Grundzüge, die dort hervortreten können. Wer ist dieser Jesus, den uns hier Matthäus näher bringen möchte? Mit wem haben wir es bei diesem Mann zu tun, der Wunder tut, der Sünden vergibt und sich mit führenden Persönlichkeiten der Gesellschaft anlegt? Wie stellt sich Jesus seinen Anhängern und damit vielleicht auch uns heute Morgen vor? Schafft er auch ein Klima des Vertrauens, wie damals Angela Merkel mit ihrem berühmten »Wir schaffen das« oder »Sie kennen mich«? Oder fordert er eher zur Auseinandersetzung und vielleicht zum Widerspruch heraus? Ich denke, unser Text enthält für viele von uns eher einen Moment der Verunsicherung oder auch der Skepsis und damit auch, Und das meine ich durchaus positiv, auch ein Moment der Herausforderung. Ich lese uns den vorgeschlagenen Predigttext aus Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern zu erfüllen. Amen, das sage ich euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von dem kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer wird als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Was mag Matthäus bei der Überlieferung dieser Passage bewegt haben? Möglicherweise hat bei den Adressaten des Matthäus-Evangeliums, und man nimmt in der Forschung an, dass es judenchristlich geprägte Gemeinden waren, der Verdacht im Raum gestanden, dass mit dem Juden Jesus alle Weisungen Gottes schlagartig veralten würden und es mit der neuen Zeit keine alten Gesetze mehr braucht. Das Gegenteil ist der Fall, so argumentiert Matthäus mit der Bergpredigt. Sie formuliert eine Verstärkung und besondere Akzentuierung der Weisung Gottes. Wenn die Bergpredigt das Regierungsprogramm des Himmelreiches ist, gibt Jesus hier eine Grundsatzerklärung zur Verfassung ab. Zweifel an seiner Haltung spricht er direkt an und gibt Rechenschaft davon, womit er sich befasst, womit er seine Lehre entwickelt und worauf sie gründet. Drei Punkte möchte ich herausgreifen. Zunächst, kein Buchstabe der Tora oder der Propheten wird vergehen. Jesus setzt hier am Detail an. Dabei geht es ihm wohl nicht um die materielle Seite der Schrift, sondern die sorgsame, liebevolle Pflege und Weitergabe der Tora von Generation zu Generation. Es geht letztendlich um das alte und häufig missverstandene Wort der Ehrfurcht. Ehrfurcht prägt die Arbeit eines Toraschreibers. Eine Tora-Rolle hat 304.805 Buchstaben. Das sind 79.976 Worte mit 5.844 Versen mit je 42 Zeilen. Sie werden noch heute von der Hand mit dem Gänsekiel auf Pergament geschrieben, was etwa ein Jahr Arbeit bedeutet und 40.000 Euro kostet. Ein Fehler und die Tora-Rolle ist nicht brauchbar. Das scheint uns vielleicht übertrieben, aber so möchte ich betonen, die Gewissenhaftigkeit der Schreiber ist zum einen die angemessene Antwort auf das Vertrauen, das Gott, der Geber dieser Tora, in den Menschen setzt, aller Schwäche, Versuchung und Fehlbarkeit zum Trotz. Ehrfurcht also der unbedingten und letztgültigen Instanz Gott gegenüber. Dass die Textbasis einer Tora-Rolle auch wirklich verlässlich ist, ist zum anderen die unbedingte Voraussetzung dafür, dass diejenigen, die sie lesen, diskutieren und auf ihrer Basis entscheiden, das auch auf einem gesicherten Fundament tun können. Ehrfurcht also auch vor dem menschlichen Gebrauch der Tora. Die Treue zum Detail, zu jedem Jota und jedem Strichlein gilt also der Tora im umfassenden Sinn. Ob der Begriff das einzelne Gebot bezeichnet oder die fünf Bücher Mose oder die ganze hebräische Bibel. In Summe ist Tora noch mehr, ein großes, generationenumfassendes Gespräch. Lesen, hören, fragen, diskutieren und immer wieder vor allem das Tun. Jesus erteilt Nachlässigkeit und Schlampigkeit eine klare Absage. Kein Buchstabe an der Tora wird vergehen, vergessen, verloren werden, weil Gott das Gegenüber dieses Gesprächs ist. Es geht eben nicht nur um Diskussion und Meinungsaustausch, sondern um das, was unser Leben bestimmen soll. Und weiter, Jesus lässt keinen Zweifel daran, er wird die Tora nicht außer Geltung setzen, sondern aufrichten, ihr in seinem Tun und Lehren, in seinem Leben Raum geben, darauf hinweisen und andere mitnehmen. Er zeigt sich als Lehrer der Halacha. Übersetzt heißt das so viel wie Lehre, die auf dem Weg ist. Halacha ist, wenn jüdische Lehrer und Lehrerinnen sich bemühen, die alten Buchstaben, Worte und Verse in Beziehung zu setzen mit den Fragen, die das Leben an die Menschen stellt. Wo das gelingt, kann der Funke überspringen, wandelt sich der bloße Buchstabe zum lebendigen Wort Gottes, das die Existenz eines Menschen berührt und leitet. Ab und zu höre ich am Freitag Nachmittag oder Abend im Radio die Andachten zum Schabbat, die in der Regel von Rabbinern und Rabbinerinnen gehalten werden. Und mich fasziniert es dort immer wieder, wie dort die alttestamentarischen Texte, sogar die alten Texte aus dem Buch Mose, wo es um diese endlosen Gesetze geht, ausgelegt werden. Man spürt diese tiefe Verbundenheit mit der Überlieferung und das Ringen um die aktuelle Bedeutsamkeit. Auch der Weg Jesu durch Galiläa und nach Jerusalem ist auf Schritt und Tritt den Werten, Inhalten und Formen der jüdischen Schriftkundigkeit verpflichtet. Eben weil Tora dieses immerwährende Gespräch ist, ins Leben bringen der großen und kleinen Weisungen im Alltag, am Schabbat, zu den Festzeiten und im Laufe des Lebens. Wo das in Jesu Praxis und Lehre geschieht, bricht die Herrschaft des Himmels an. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust an der Tora des Herrn und sinnt über seiner Tora Tag und Nacht. Psalm 1, wir haben es vorhin in einer anderen Fassung gehört, beginnt mit dieser Seligpreisung, ein Lobgesang auf die Tora. Glücklich alle, die kommen, um sich mit der Tora zu befassen. Tag und Nacht, sitzend, stehend und gehend auf Gottes Weisung hören. Nicht von ungefähr besteht daher der Anfang der Bergpredigt aus den Seligpreisungen in direkter Beziehung zu diesem Psalm. Es gibt bei Jesus keinen Abbruch der Tradition. Ein dritter Aspekt. Aus der Liebe zum Detail der Tora entwickelt Jesus schließlich die bessere Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit in größerem Überfluss oder auch größerer Vollkommenheit, wie man es auch übersetzen könnte. Geht es hier um die Übererfüllung der geforderten Gebote, schneller, höher, weiter, als die Maxime christlichen Handelns? Das erinnert so ein bisschen an die Nachrichtenmeldung in der verflossenen DDR, in der Pläne stets übererfüllt wurden und doch nichts besser geworden ist. An dieser Stelle ist es sicherlich sinnvoll, den Begriff Gerechtigkeit nicht so sehr vom Griechischen übersetzt oder aus dem Griechischen kommt, die Kaiosyne zu denken, sondern vom semitischen Wort Tzedaka. Mit Dekaiosyne ist das Rechtsein gemeint oder, wie Martin Buber es einmal übersetzt hat, die Bewährung vor Gott. Als Tzedaka, der Begriff, der sicherlich bei Matthäus auch mitschwang in seiner Überlieferung der Bergpredigt, ist das Bedeutungsbündel jedoch viel vielschichtiger und umfasst auch die Güte Gottes in seiner Hinwendung zum Menschen. Dieses urhebräische Wort, das jeder Übersetzung trotzt, bringt die beiden Hauptattribute Gottes gleichzeitig zum Ausdruck, indem es die Güte und die Gerechtigkeit zu einer höheren Einheit verschmilzt. Denn nicht nur die Harmonie der beiden entspricht dem jüdischen Weltbild eines gerechten Schöpfers und einer mündigen Menschheit. Was bei der Übersetzung, so wie wir sie beim Wort Gerechtigkeit hören, häufig verloren ging, war die Stimme der göttlichen Liebe, die unüberhörbar im Ruf nach Gerechtigkeit mitschwingt. Und das Bewusstsein, dass mein Recht im Rahmen der Tzedaka immer das Recht des Nächsten einschließt. So ist es fest verankert in der hebräischen Glaubenswahrheit, dass Gott der Gerechte ist, der Tzaddik, wie es in der Bibel heißt, der selbst diese Tzedaka übt und sie dem Menschen als Träger seines Ebenbilds zur Daseinsaufgabe setzt. Denn schließlich ist das ganze Spektrum der ethischen Grundwerte in dieser so verstandenen Gerechtigkeit einbegriffen. Eine größere Gerechtigkeit haben erweist sich also nicht nur im rechten Tun der Gebote, sondern genauso in der Liebe zum Nächsten. Dabei geht es weder um Großzügigkeit noch um herablassende Mildtätigkeit, sondern um die Erfüllung einer Pflicht dem Bruder, der Schwester gegenüber, als rechtmäßiger Anteil an der Fülle der unverdienten Gabe, mit denen Gott seine Welt beschenkt. Solch eine Pflicht kann weder im bloßen Wohlwollen noch im einfachen Lippenbekenntnis liegen. Sie muss vielmehr getan werden, tagtäglich, stets aufs Neue und mit einer unermüdlichen Entdeckerfreude. Wenn wir nun die Tzedaka verstanden haben als die Verschmelzung von der Güte und Gerechtigkeit Gottes, von meinem Recht, das das Recht meines Nächsten einschließt, von etwas, das getan werden muss, was meint Jesus dann, wenn er sagt, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft? Wie soll sich der treue Schüler und die Schülerin der Tora von Pharisäern und Schriftgelehrten absetzen? Jesus verwirft deren Gerechtigkeit nicht, aber sie genügt ihm wohl nicht. In diesem Begriff Tzedaka kommt eine Suche nach jener Sinntiefe von Recht und Gerechtigkeit zum Ausdruck, die den Mut aufbringt, das Gebot der Nächstenliebe bis zur letzten konsequent durchzudenken. Konkret gesprochen geht es dabei zum Beispiel um den freiwilligen Rechtsverzicht zum Zweck persönlicher Konfliktentschärfung, der Gehorsamsverweigerung im Fall von befohlenem Nächstenhass, der Übererfüllung sozialer Satzungen zum Nutzen und zum Schutz des Mitmenschen und um die Priorität der Nachgiebigkeit in Streitfragen. Jesus hat also die Tora nicht überwunden. Er liebt sie und gehört nicht zu denen, welche die Tora in der mündlichen Diskussion leicht machen und sie als bloße Regel verstehen. Nein, die Tora ist für ihn so heilig und überaus wichtig, dass er bereit ist, die Regeln der Tora zu verschärfen. In den überlieferten Sprüchen der jüdischen Gelehrten heißt es an einer Stelle: Mose empfing die Tora vom Sinai und gab sie Josua weiter. Und Josua den Ältesten, den Propheten. Und die Propheten gaben sie den Männern der großen Synagoge weiter. Und diese sagten drei Dinge: Seid zurückhaltend im Gericht, zieht viele Schüler heran und macht einen Zaun um die Tora. Dass Jesus die Treue zum kleinsten Gebot, Jota oder Strichlein, das Große im Blick hat, zeigt Jesus in den folgenden Auslegungen zu wichtigen Tora-Texten. Seine Tora-Auslegung führt das Gebot der Nächstenliebe konsequent weiter zu Liebe deine Feinde. Was Gerechtigkeit in größerem Überfluss im konkreten Leben bedeutet, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten, die teils auch gegeneinander stehen. Es kommt dann zum Streit um des Himmelreiches willen. Jesus hat da viele Ansichten als viele Pharisäer und Schriftgelehrte seiner Zeit. Ziemlich sicher gab es auch einige, die Jesu Meinung geteilt haben. Jesus zeigt sich in seiner Glaubenspraxis allerdings nicht als fundamental Oppositioneller zu den Pharisäern, sondern als einer von ihnen. Das allerdings mit einer kritischen Haltung seinesgleichen gegenüber. Die Abwertung dieser Gruppe, die uns in den Ohren klingt, immer wenn dieser Begriff gebraucht wird, ist vielfach auch ein Produkt der Auseinandersetzung zwischen der frühchristlichen Gemeinde und radikalen jüdischen Gegnern, wie zum Beispiel auch Paulus vor seiner Hinwendung zum Glauben einer gewesen ist. In dieser Phase der frühchristlichen Gemeinde, in der es zu vielen Spannungen kam, wurden Dinge auch immer wieder in die Überlieferung des Evangeliums mit hineingenommen. Diese Auseinandersetzungen haben dann das Werk der Evangelisten auch beeinflusst. Noch später, nachdem das Christentum zur Staatsreligion wurde, ist aus dieser kritischen Haltung ein regelrechter Antijudaismus erwachsen. Hören wir also immer wieder gut hin, was Jesus hier sagt und wie. Jesus lebt von und in der Tora, in diesem dauernden Gespräch zwischen Gott und Israel. Wer ist nun dieser Jesus? Er ist ein leidenschaftlicher Anhänger der Weisung Gottes, sodass die Energie, die in ihr steckt, in seinem Alltag verwirklicht werden will. Er ist zutiefst davon überzeugt, dass in diesen Weisungen sich Gott in seiner Gerechtigkeit und seiner Liebe zu den Menschen zu verstehen gibt. Und Jesus ist Jude. Eigentlich längst eine Binsenwahrheit, aber offensichtlich nicht immer einfach zu akzeptieren. Der frühere Rabbiner von Bern, Dr. Eugen Messinger, erzählt von einer Synagogenführung mit jugendlichen Schülerinnen und Schülern. Eben hatte er, wie immer bei solchen Anlässen, darauf hingewiesen, dass Jesus Jude war. Einer der Schülerinnen gab das sichtlich zu denken, bis sich ihr Gesicht aufhellte. Aber nicht wahr, Herr Rabbiner, jetzt ist es nicht mehr. Die Aussage der Schülerin mag in uns ein mitleidiges Lächeln hervorlocken, trifft aber vielleicht auch einen wunden Punkt unseres christlichen Selbstverständnisses. Sind wir uns nicht häufig in unserem christlichen Selbstverständnis sehr sicher und fühlen uns eventuell sogar der jüdischen Religion überlegen? Der Samaritanerin sagt Jesus am Jakobsbrunnen im Johannesevangelium: Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Das Heil ist von den Juden. Dieser Satz könnte auch an uns Christen als Nichtjuden gerichtet sein. Denn wie die Samaritaner haben auch wir in unserer historischen Tendenz gezeigt, die biblische Botschaft zu reduzieren und wichtige Inhalte auszuklammern. Und dann spätestens im 4. Jahrhundert hat das Christentum sich von seinen jüdischen Wurzeln abgeschnitten. Das erste ökumenische Konzil verkündete, dass Christsein und Judesein unvereinbar sind. Das heißt, wenn Jesus und seine Jünger im 4. Jahrhundert gelebt hätten, wären sie wahrscheinlich von der Kirche ausgeschlossen worden. Aber wenn Jesus von dem Judentum abgeschnitten wird, entsteht möglicherweise ein sehr subjektives Jesusbild, das nicht mehr in der biblischen Geschichte verankert ist. Wenn Jesus nicht mehr historisch eingebettet ist, kann es sein, dass wir unsere eigenen Idealwerte auf ihn projizieren. Es entsteht möglicherweise ein Jesus, der harmlos ist, weil er das darstellt, was wir so schön schätzen. Auf Jesus zu sehen ist dann, als ob man in einen Brunnen schaut und das eigene Spiegelbild sieht. Jede Generation und jede Glaubensgemeinschaft projiziert auf Jesus das, was gerade als wertvoll und aktuell angesehen wird. Jesus als bürgerlicher Moralapostel, Jesus als arischer Volksheld, Jesus als linker Sozialreformer oder Hippie, Jesus als Pazifist oder Feminist. In den letzten 2000 Jahren gibt es eine Rolle, die auf Jesus so gut wie nie projiziert wurde. Nur sehr wenige sind auf die Idee gekommen, Jesus als palästinensischen Juden zu sehen. Aber auf das Judesein Jesu können wir nicht verzichten. Ein Fundament des christlichen Glaubens ist, dass Gott vor 2000 Jahren in Palästina Mensch geworden ist. Aber nicht ein allgemeiner Mensch. Gott wurde Jude. Gott wurde Rabbi. Jesus war von Anfang bis zum Ende seines Lebens im Judentum verankert. Sogar am Kreuz betet er noch Teile eines Psalms. Und als Jesus zu der Samariterin sagt, das Heil ist von den Juden, sagt er damit zu uns heute: Ich bin immer noch Jude. Das heißt, wer Jesus sehen will, wie er wirklich ist, sodass seine Ausstrahlungskraft voll zur Geltung kommt, muss das Judentum kennen. Sonst wird man fast alles, was er sagt, falsch auslegen oder von einer verkehrten Perspektive sehen. Ein anderes Beispiel. Wir Protestanten neigen häufig dazu, Gott in unseren Gedanken, Gebeten und Gefühlen zu suchen. Glaube ist für viele Protestanten eine Innigkeit. Und das hat auch seine Berechtigung. Aber die erste Stelle, wo Gott zu suchen ist, ist nicht die eigene Seele, sondern in der biblischen Geschichte, in der Begegnung Gottes mit den Menschen. Glaube bedeutet, sich in diese Geschichte hineinzuversetzen, sie sich anzueignen. Jesus kommt in erster Linie zu uns durch die Geschichte von Abraham, Isaak und Jakob, durch die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, der Wüstenwanderung, dem Einzug in das gelobte Land, durch die Geschichte von Königen und Propheten, Abtrünnigkeit, Zerstörung und Exil. Jesus ist verankert in der Geschichte Israels. Jesus hat in dieser Geschichte seine eigene Identität gesehen. Wer sich die Geschichte Israels nicht aneignet, kennt Jesus nicht so, wie er war und wie er ist. In einem Kirchenfenster der Basilika Saint-Denis in Paris ist eine Jesusgestalt abgebildet, die Kirche und Synagoge segnet. Vielleicht kannst du sie einmal einblenden, ja. Über die Antike hinaus und das Mittelalter hinweg ist die jüdische Gemeinde stets als von Gott Verstoßene gebrandmarkt gewesen. Die Synagoge auf solchen Abbildungen wird häufig als Frau dargestellt, mit Augenbinde und gedemütigt zu Boden blickend. Ich finde diese Darstellung hier auf dem Kirchenfenster von Saint-Denis als wegweisend. Kirche und Synagoge verschieden in ihren Glaubens- und Lebensvollzügen, sich aber von Gott und Christus gesegnet wissend. Möge Gott uns helfen zu erkennen, was unsere Wurzeln im Judentum sind und wie wir von und in den Weisungen Israels leben können und auf sie angewiesen sind. Möge Gott uns helfen zu verstehen, wie wir von unseren Wurzeln immer noch getragen werden und von ihnen immer noch unseren Glaubenssaft brauchen. Amen. Ja, lasst uns noch zusammen singen.